Die sind ja gar nicht so viel anders als wir.
Da gibt es natürlich wirklich alle miesen Tricks.
Mit Gitarre und Mundharmonika.
Ziemlich naiver, fröhlicher, poppiger Popsong.
Ja, dieses Motiv der Versöhnung.
Soldaten als ausführende arme Schweine, während die Politiker sich schön raushalten.
Wofür ist Krieg gut? Für absolut nichts.
Moin und hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Boys of Summer, dem Musikpodcast, der sich voll und ganz den 80ern widmet, mit allem, was die Synthesizer und die Geschichten dahinter hergeben. Und heute wird es ernster als sonst, denn heute geht es um zwei Wörter, die sich in kaum einem Jahrzehnt so unversöhnlich gegenüberstanden wie in den 80ern, Krieg und Frieden. Da wächst eine ganze Generation mit Synthesizern und Neonfarben auf. Und im Hintergrund steht ganz real die Angst vor dem großen Knall, Kalter Krieg, Nachrüstungsdebatte, Pershing 2, SS-20 und die Frage, die sich damals viele stellten, erleben wir das Jahr 2000 überhaupt noch? Diese Angst hat sich, wie sollte es anders sein, auch in der Musik niedergeschlagen. In Folge Nummer 82 haben wir uns mit deutschsprachigen Friedenssongs der 80er beschäftigt. Heute soll es um englischsprachige gehen. Und da zeigen sich neben dem drohenden Atomkrieg der Supermächte noch ganz andere Themen. Die Nachwirkungen des Vietnamkriegs, der Falklandkrieg, aber auch innerstaatliche Konflikte wie in Nordirland. Ich bin Eckhard Maronde und gemeinsam schauen wir uns heute an, wie die Popmusik der 80er mit diesem Spannungsfeld umgegangen ist. Und keine Sorge, es wird nicht nur düster, denn wo Angst ist, ist auch Sehnsucht nach Frieden. Wenn ich sage wir, dann heißt das, dass ich heute im Boys of Summer Podcast Studio einen Gast habe, der mir kompetent zur Seite steht. Er ist evangelischer Pfarrer und Musikliebhaber und genauso wie ich Kind der 80er. Hallo Stefan Zeipel, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Hallo Eckart, schön, dass ich schon zum dritten Mal
ja, Wahnsinn, hier sein darf. Das geht
ja,
schnell.
Ja, manchmal.
Du warst ja schon als Bundestrainer hier. Als ja, einer von 84 Millionen.
Genau, und, vor ein paar Wochen genommen.
Genau, war jetzt ja nicht ganz so erfolgreich, aber es war ja auch nicht unsere Sache, sondern wir wollten, wir haben alles gegeben auf jeden Fall
mit genau.
unseren Fußballsongs für die und von der deutschen Fußballnationalmannschaft. Es hat nicht sollen sein.
Aber in zwei Jahren ist die nächste Chance mit einem neuen Bundestrainer und dann wird man sehen.
Alles klar. Und du warst das erste Mal hier, da haben wir über Friedenssongs der 80er gesprochen und da hatten wir uns die deutschen Songs vorgenommen. Heute werden wir uns die englischsprachigen Songs vornehmen.
Also nicht die, sondern ein paar davon. Ne?
Aha, da gibt es dann so viele.
Es ist ich habe mal einfach eine Liste versucht zu erstellen mit Sachen, die mir einfielen und dann natürlich noch künstliche Intelligenzen nochmal angefragt, die mir auf die Sprünge helfen, was mir nicht so spontan einfiel und das wären mehrere Folgen, wenn wir die alle aufnehmen wollen würden, aber
wie viele Folgen sollen wir denn machen dann?
Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal ja. Und dann gucken wir, wenn am Ende noch was offen ist und die Zeit doch zu weit überschritten ist, dann kann man sich ja noch für ein viertes Mal verabreden.
Alles klar. Genau, also die 80er Jahre waren voller Krieg, voller Frieden, gerade von künstlerischer Seite. Das heißt, es gibt sehr viele Songs, die den Krieg anprangern, die sich für Frieden aussprechen. Darüber sprechen wir. Aber die 80er beginnen natürlich in der Hinsicht jetzt nicht bei 1980, sondern es gibt natürlich Vorläufer. Das heißt, also alle Konflikte haben Vorläufer und natürlich gibt es auch jede Menge Friedenssongs aus den Jahrzehnten zuvor. Und wo soll man da anfangen?
Genau, deswegen ist es ja ganz gut, dass es ein 80er-Podcast ist, weil also da können wir tatsächlich nur erwähnen, was es da eventuell gab. Natürlich fällt einem als großen Aktivist der Ende 60er, Anfang 70er John Lennon ein mit Imagine oder Give Peace a Chance, Happy Xmas, War is Over, aber auch natürlich andere, also Bob Dylan wäre natürlich auch der klassische mit Gitarre und Mundharmonika, was für mich auch, kommen wir vielleicht bei einem Lied später nochmal zu, immer das klassische Friedenslied Rüberbringen eigentlich sozusagen ausmacht. Also mehr Instrumentierung als Gitarre und Mundharmonika brauchst du gar nicht. Also so ein bisschen John Baez-mäßig dann auch, Folk, und das war dann sozusagen die Aussage. Es gab natürlich da auch schon anderes. Ein Lied, was mich immer sehr begeistert hat, vielleicht auch durch seine raue Stimme, war Barry Maguire, Eve of Destruction. Tell me over and over and over again, my friend.
Also, so in der Art. Ich höre schon, wir müssen ja auch mal so eine eigene Version davon aufnehmen.
Nee, das ist, glaube ich, nicht nötig. Ich
kann auch Akustikgitarre spielen dazu.
Und Mundharmonika?
Garantiert.
Genau, das habe ich auch rauf und runter gehört. Wo ich übrigens, das hatten wir gerade im Vorgespräch schon mal kurz, da habe ich den Unterschied zwischen Mono und Stereo gelernt bei, okay, bei diesem Lied. Das hat jetzt weniger mit Frieden und Krieg zu tun, sondern ich hatte in meinem ersten Auto nur ein Radio drin und habe dann irgendwie ein Solo-Kassettendeck angeschlossen und konnte dann meine Mixtapes eben hören. Und da auf einem war dieses Lied drauf, und als ich dann Auto fuhr und das Lied war dran, hörte ich nur die Musik. Und wunderte mich, warum singt der Kerl nicht? Der hat doch sonst immer gesungen. Und das Lied ist eben aufgenommen in linke Spur Musik, rechte Spur Gesang, und bei dem Monogerät kam eben nur die Musik rüber.
Ja, ja, da war man in den 60er Jahren schon sehr kreativ. Man hat viele Sachen, glaube ich, auch wieder verworfen, gerade mit solchen, mit so einer Aufsplittung und, na gut.
Eve of Destruction, ja, bitte. Obwohl, dazu wieder verworfen, es gibt doch irgendwie eine Live-CD von den Ärzten, wo die das ganze Gequassel, was die immer zwischen den Stücken haben, okay, aufgenommen haben, und damit sie Platz sparen oder möglichst viel auf eine CD drauf bekommen, haben sie da auch auf der linken Spur eine Sache und auf der rechten Spur. Das heißt, man musste den Balance-Regler immer nach links oder rechts drehen, weil sonst hatte man Doppelgequassel auf dem Ohr. Und so konnte man die 70 Minuten, die gewöhnlich auf einer CD drauf waren, auf 140 ausdehnen.
Ja,
da, ist ganz, ganz weit weg vom Thema, aber gut.
Hatten die Ärzte auch, ich meine, auch 80er Jahre, hatten die auch Friedenspanzer, ja, genau. Ja,
gut,
ja.
Das ist jetzt 90er, aber
ach so, echt?
Das war auf der Schrein nach Liebe, glaube ich.
Mhm. Aber, okay.
Ja, in den 80ern, glaube ich, war es, nee, aber wir sind ja auch jetzt gar nicht bei den Deutschen.
Ja, genau, genau, richtig, ja. Also Barry Maguire, Eve of Destruction, da ging es um Krieg per se.
Und, ne?
Destruction, Zerstörung.
Ja, also genau. Und das waren halt sozusagen die Hinführungen, aber da findet man mehr. Cat Stevens wäre sicherlich auch noch einer, den man nennen könnte. Aber der kommt ja auch wieder in diese Kategorie Folk, Gitarre, und das sind so die, die mir da spontan jetzt einfallen. Also ich habe mich ja natürlich bei der Vorbereitung vor allen Dingen auf die 80er begrenzt.
Genau, aber ich sehe hier, ich lunze auf deine Liste hier. Ja. Und da sehe ich einen Namen, Black Sabbath nämlich, und Warpigs von 1970. Und das ist natürlich auch, da geht es um Soldaten als ausführende arme Schweine, während die Politiker sich schön raushalten und das ganze Schlamassel anrichten. Ja. Das war so die Aussage, und es ist natürlich auch ein, ja, in gewisser Weise ein Antikriegssong, beziehungsweise natürlich dann auch ein Brachial-Sound, also vielleicht die passende Thematik dann auch für den Sound. Da haben wir dann natürlich auch schon... Also die Frage, warum macht ein Künstler überhaupt so einen Song? John Lennon, Bob Dylan natürlich mit seiner immer etwas nöligen Stimme, ne, das sind halt Friedensaktivisten gewesen. Black Sabbath, da passte es vielleicht einfach besser zum Sound.
Ja.
Obwohl sie natürlich dann auch davon überzeugt sind, aber es passte einfach
thematisch. Genau, also ich glaube, dass die Sehnsucht nach Frieden irgendwo in jedem Menschen steckt und auch völlig unabhängig davon, welche Musikrichtung er macht oder gerne hört. Und es war halt vielleicht nur als Genre, das ist natürlich auch dann mit der Hippie-Bewegung, Love, Peace, Rock'n'Roll oder so, nochmal ein anderer Ausdruck gewesen. Aber von daher glaube ich, dass man in jedem Genre, und ich glaube, das vielleicht manifestiert sich das auch nochmal in den 80ern, wo wir gleich vielleicht eine gewisse Vielfalt auch an Musikrichtungen zeigen können, wo die verschiedenen Aktivismusbestrebungen, manchmal vielleicht auch nur Mainstream bedienen, bestimmt auch, aber deutlich machen, dass auch das Thema Friedenslieder nicht auf ein Musikgenre festzulegen ist.
Genau, dann lass direkt mal anfangen. Und am besten ist es so, wenn wir das auch so ein bisschen thematisch gliedern. Eine Sache, die natürlich die 80er Jahre wirklich durchzogen hat, war der Kalte Krieg und die Bedrohung des Atomkriegs, die halt immer, also die natürlich mit Hiroshima, Nagasaki tatsächlich auch mal wahr geworden ist, die über dem Jahrzehnt gelegen hat als numinose Bedrohung, die manchmal ein bisschen, ne, manchmal kälter, manchmal etwas heißer wurde, und die nukleare Bedrohung, ganz klar. Und ein Song kam direkt 1980 raus, musikalisch eher ungewöhnlich, gerade wenn man den hört. Er wirkt gar nicht düster, gar nicht bedrohlich, sondern eigentlich sehr naiv, fröhlich.
Ja, und halt so passend zu den 80ern so sehr poppig.
Poppig, genau.
Poppig, genau. Und du redest wahrscheinlich von OMD.
Enola Gay.
Genau.
Da, 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 genau.
Und was ich auch erst später rausgefunden hatte, dass das eben nicht irgendwie der Name von einer Schulfreundin von ihm war oder so, die er da besingt, sondern tatsächlich, so hieß die Mutter des Piloten nämlich, und der hat eben am 6. August 1945 die Atombombe auf Hiroshima abgeworfen.
Das ist natürlich schon ziemlich hart, nicht? Also ein tolles Geschenk an die Mutti, also nicht wirklich.
Nee, und dann eben auch mit der in dem Lied vorkommende Textzeile It's 8:15.
Das war die Zeit, wo die Atombombe dann detonierte. Ne?
Wo man auch tatsächlich durch eben die Explosionswelle da ganz viele auch elektronische Uhren stehen geblieben sind und man diese Zeit deswegen ablesen konnte.
Mhm. Ja, fürchterliche Sache natürlich. Ziemlich naiver, fröhlicher, poppiger Popsong.
Ja, aber manchmal ist ja sozusagen das so ein bisschen auch durch, vielleicht von hinten durch die Brust ins Auge,
ja.
Dass man erst hört man das, ist auch locker tanzbar, würde ich sagen.
Ja, natürlich,
und,
ganz klar.
Wenn man sich dann textlich mal damit beschäftigt, denkt man, ach
du darum Dreck. Geht's, ja, genau. Und Popmusik ist ja halt Popmusik und muss ja nicht per se erschreckend sein, auch immer. Und da gibt es ja anderes.
Ja, kommen wir bestimmt auch nachher noch mal zu, dass wir da was sehen. Aber den sollen wir jetzt vielleicht als erstes dann hören. Dann fangen wir auch mit 80 an.
Und ja,
dann,
auf jeden Fall. Also wir hören jetzt einfach mal rein. Genau, um die Enola Gay. Und dann hören wir uns gleich wieder. So, das waren OMD und Enola Gay.
Hast du fehlerfrei nicht die ausformulierte Bandbezeichnung ausgesprochen? Orchestral Maneuvers in the Dark.
Also ich krieg's nicht hin. Orchestral Maneuvers in the Dark.
Danke. Das höre ich mal gern.
Ja, was haben wir noch?
Ich glaube, das ist ja sozusagen, also zum einen passt das sehr schön jetzt für das erste Lied, weil es eben 1980 herauskam.
Ja.
Und dann auch sozusagen auf den ersten Atombombenabwurf ging. Dann kam ja danach, 8. 9. August, noch die Bombe auf Nagasaki. Aber das waren so die beiden bisher zum Glück einzigen Bomben, die irgendwo abgeworfen wurden. Ansonsten gab es natürlich jede Menge Atomwaffentests und so weiter. Auch das ist eine Katastrophe für Umwelt und ganz viele Menschen.
Ganz klar.
Aber eben, es war kein feindlicher Angriff. Aber dadurch eben vor allen Dingen dann über die Jahre gesteigert. Natürlich muss man Kuba-Krise, Stationierung und so weiter noch mit hineinnehmen. Aber in den 80ern, vielleicht beginnend mit der Wahl von Ronald Reagan als neuen US-Präsidenten, der dann als Republikaner Jimmy Carter als Demokraten abgelöst hat und mit seinen Programmen, mit Star Wars quasi, wie er den Weltraum aufrüsten wollte und auch in klaren Konfrontationskurs wieder gegangen ist, was Das haben wir in der deutschen Folge oder in der Folge mit den deutschen Liedern besprochen, was mit dem NATO-Doppelbeschluss dann in Deutschland war und so weiter. Da ging das Wettrüsten nochmal richtig los. Mhm. Und dann darum auch wieder die Angst vor Atomkrieg und der Möglichkeit, das nochmal zu machen. Also wir haben es jetzt, glaube ich, nicht dabei, aber Forever Young, ne? Are You Gonna Drop the Bomb on Us, wäre natürlich auch so eine latente Angst, die dadurch rauskam.
Also wir hatten ja gerade eben eine poppige Herangehensweise und es gibt natürlich noch eine richtig auf die Disco abzielende Herangehensweise, nämlich Frankie Goes to Hollywood, die genau diesen Konflikt zwischen also USA und Russland in dem Fall ja mit so einem Augenzwinkern dann natürlich auch auf die Spitze trieben. Und der Song ist Two Tribes.
Ja. Ja, und das ist sozusagen, dass ich das auch überhaupt lange Zeit gar nicht als Friedenslied wahrgenommen habe oder als Antikriegssong wahrgenommen habe, weil ich es vielleicht auch nicht so auf die Texte geachtet habe, sondern als erstes erstmal auf die Musik. Und da rührte für mich auch immer noch sozusagen her ein richtiger Protestsong, Friedenssong. Da steht einer mit Gitarre und Mundharmonika auf der Bühne und eben nicht dieses poppig-elektronische Mit-80er Holly Johnson-mäßige. Und also das fand ich von daher ganz nett, auch später zu merken, ach guck mal, der beschreibt ja eigentlich genau diesen Kalten Krieg-Konflikt. Ich glaube, ein Video ist ja auch irgendwie mit Reagan oder...
Ja, ja, genau. Also es ist dann natürlich wirklich so auf die Spitze getrieben. Also im Grunde genommen werden dann die beiden Lieder, die werden dann in einen Ring geschickt und müssen sich dann stellvertretend für ihre Nation dann da messen. Und da gibt es natürlich wirklich alle miesen Tricks. Ja. Reißen, kratzen, spucken, alles mit dabei. Und in die Eingeweide und noch drunter. Aber natürlich ein Song für die Tanzfläche im Grunde genommen. Also es ist eigentlich ein Disco-Song und wirklich so mit so einem Frankie Goes to Hollywood Augenzwinkern, mit so einem, ja, also eigentlich haben sie ja drüber gestanden, weil sie waren eigentlich zu cool, um irgendwie so ein reines Friedenslied zu spielen. Und
hören wir mal rein.
Auf jeden Fall. Ja, das waren Two Tribes von Frankie Goes to Hollywood und es gab jetzt aber natürlich auch schon etwas schwermütigere Sachen aus den 80er Jahren, die sich mit dem russisch-amerikanischen Konflikt oder mit dem Kalten Krieg, der natürlich sehr viel mehr Länder, zwei Systeme bzw. die halbe Welt umfasst hat, auseinandergesetzt hat. Und da ist natürlich ein Künstler zu nennen, nämlich Sting.
Yo, Russians.
Russians.
85.
Worum ging es da? Um Russen?
Ja, genau. Also das ist also die eindringliche Textzeile ist ja, dass er sich damit auseinandersetzt, dass Khrushchev gesagt hat, wir werden euch vernichten. Und
Der war da gerade noch dran.
Nein, der war nicht mehr dran.
Nee, genau.
Nein, aber das
man muss
war ja,
immer nachrechnen natürlich.
Ja, aber also ich habe über das Lied Sting dann tatsächlich im Lexikon mal den Namen nachgeschlagen. Auch Oppenheimers Deadly Toy, was ja da kommt. Wer ist denn da eigentlich dieser Herr Oppenheimer, von dem er spricht und so? Da gab es Christian Nolans Film noch nicht. Naja, auf jeden Fall, das war auch eine Single, die ich mir gekauft hatte von dem Russians-Lied. Mhm. Ne? Do the Russians love their children too? Dann ist es ja ignorant thing to do, eben Krieg zu führen.
Ja. Und ist denn Sting der Ansicht gewesen, dass die Russen auch ihre Kinder lieben? Oder lässt er das offen?
Also er lässt es als Frage stehen, aber geht eigentlich davon aus. Also das wäre so, it's an ignorant thing to do, if the Russians love their children too, ist glaube ich die Textzeile. Das war eben sozusagen, natürlich liebt man seine Kinder und von daher wäre es blödsinnig, weiter in diesen Konflikt zu gehen, der bei tatsächlich stattfindendem Atomkrieg die Welle, ne?
Ja.
Die radioaktive Wolke macht eben nicht Halt vor irgendwelchen Ländergrenzen und es fällt dann auch dich zurück. Du wirst irgendwann auch unter der schwarzen Glocke sein und das war ja auch seine erste Solo-Platte, glaube ich, The Dream of the Blue Turtles, wo das Russians drauf war. Aber das war eben tatsächlich, ne, das Ding Russians habe ich mir als Single geholt und dann habe ich mir auch die Platte geholt.
Okay.
Auch in dem, ja, vielleicht naiven Denken, wenn der ein so einen Friedenssong hat, dann sind alle so. Und habe mich dann auch mit dem Langenscheid hingesetzt und die Texte versucht zu übersetzen.
Das geht heute natürlich sehr viel einfacher. Man googelt einfach die Texte im Internet und lässt sie sich übersetzen.
Genau, das war Internet.
Früher war das schwieriger.
Ja, ja. Ich bin dann tatsächlich an Grenzen gekommen, als ich das auch auf der Platte befindliche Moon Over Bourbon Street versucht habe zu übersetzen. Das heißt Moon Over Bourbon Street.
Okay.
Und ich habe dann natürlich Wort für Wort versucht zu übersetzen und bin dann bei Bourbon Street nicht als Eigenname drauf gekommen, dass das eben eine berühmte Straße in New Orleans ist, wo ja Sting als quasi auch Jazzmusiker sozusagen sich auch ein bisschen beheimatet fühlte, sondern eben, ja, Bourbon ist entweder der Whisky.
Der Whisky, genau, ja.
Oder es ist eben, was mir mein Langenscheid-Lexikon auch sagte, ein alter Politikfunktionär. Und dann habe ich das mit in meiner deutschen mitgeschriebenen Übersetzung als Funktionär, da ist ein Mond über einer Funktionärsstraße. Das machte für mich keinen Sinn. Also für keinen machte das irgendeinen Sinn. Aber,
hast du deine Erkenntnisse jemandem mitgeteilt?
Jetzt heute hier dir
und
vielleicht auch noch anderen.
Also das heißt, wenn es jemanden unter euch gibt, die ihr zuhört, dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare auf Facebook oder Instagram. Habt ihr das vielleicht auch so aufgefasst? Teilt es uns mit. Wir sind gespannt.
Russians. Ja, Russians, genau. Also gerne nochmal reinhören.
Auf jeden Fall. Das machen wir jetzt. Und wir hören uns gleich wieder.
Ja.
Ja, wir gehen wirklich auch schon in großen Schritten auf das Ende des Jahrzehnts, der 80er, zu. Und da kam nochmal ein großer amerikanischer Künstler mit einer, ja, was ist das, Ballade eigentlich?
Würde ich sagen, ja.
Also. Leningrad, Billy Joel und Leningrad.
Billy Joel.
Leningrad.
Leningrad von dem, ich finde immer noch großartigen Album Stormfront, wo ja auch We Didn't Start the Fire oder Downeaster Alexa drauf ist. Du guckst jetzt so, als ob du, ob das ein bisschen an dir vorbeigegangen ist.
Nein, nein. We Didn't Start the Fire, das sagt mir natürlich was,
klar. Ja, Leningrad ist textlich eine Story, eben, also von 89 das Album, das Lied eben auch, wo er von einem russischen Clown Viktor Rasinov singt, den hat er in den 80er mal kennengelernt. Bei einer Tour, die Billy Joel in der Sowjetunion damals, in der UdSSR noch machte. Und er besingt sozusagen das Leben von diesem Viktor und sein eigenes, wie die eben beide in entweder noch im Zweiten Weltkrieg oder kurz danach geboren sind. Und der Viktor ist eben ohne Vater aufgewachsen, weil sein Vater starb in Leningrad bei dem Battle da eben. Und dann hat aber dieser Viktor als Clown Billy Joels Tochter zum Lachen gebracht. Und er besingt dann auch, dass sie eigentlich gar nicht so unterschiedlich sind, sondern es sind alles Menschen. Und mit dem, was er auch dann in den 80ern aufgewachsen ist, der Russe ist böse, der Ami ist gut, dass das völliger Blödsinn ist. Und ja, dieses Motiv der Versöhnung, einander kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen und wertzuschätzen, wie wir als Menschen miteinander verbunden sind, egal welche Ausrichtung, jetzt Kommunismus, Kapitalismus, welche Religion, welche Hautfarbe etc. pipapo. Erstmal sind wir als Menschen miteinander unterwegs und teilen selbe Gefühle, Leidenschaften, Ängste, und das finde ich da sehr schön und schließt ja sozusagen auch die Brücke, wo wir wieder so ein bisschen, wenn wir mit OMD angefangen haben und dem Bomber und jetzt sozusagen Leningrad und 89 ja auch das so langsam das Ende des Kalten Krieges.
Ja, eben, ich wollte gerade eben sagen, ne? Das war ja schon Auftauen quasi hier schon zu fühlen oder zu erkennen.
Ja, genau, das war halt mit 85 mal, glaube ich, Gorbatschow dann an die Macht gekommen und mit Glasnost und Perestroika. Also das hatten wir ja alles auch mit den deutschen Liedern, aber da dieses Auftauen und wie sich dann auch tatsächlich Reagan und Gorbatschow getroffen haben und langsam Abrüstungspläne gemacht haben, sicherlich aus der Not heraus, dass die UdSSR einfach komplett pleite war. Aber trotzdem, der Wunsch dahinter war, glaube ich, auch ernsthaft. Und ja. Wir können nicht so weitermachen, weil es führt nicht nur in ein grausames Chaos auf der Welt, sondern auch pekuniär. Mhm.
Naja, genau. Ja, und es zeigt natürlich auch, dass ganze Staatsgebilde natürlich auch verschiedene Phasen durchmachen. Nicht? Also in dem Fall war es dann halt an die Person von Gorbatschow natürlich auch so ein bisschen gebunden, der sich dann getraut hat. Das muss man halt rückblickend ja wirklich so sagen. Er hat sich getraut, natürlich auch Reformen durchzuführen. 1989, ganz klar, nicht? Die Zeichen standen auf Tauwetter.
Ja. Genau, das ist dann. Also von daher gerne nochmal, also um dein Gedächtnis vielleicht auch aufzufrischen, einmal Billy Joel
Lennon. Da hören wir rein, genau, und ja. Ja, ist ja eine schöne Piano-Ballade, ja, kann man sagen.
Er ist ja auch der Pianoman, ne?
Ja, also genau.
Ja, natürlich bei.
Also das muss man auch können, nicht? Sich an einen großen Flügel auf einer großen Bühne zu setzen und dann einfach wirklich auch ein Lied mit dem Grand Piano dann tragen zu lassen.
Ja, das ist übrigens auch jetzt völlig ab vom Thema. Ich habe ja meine CDs immer natürlich alphabetisch sortiert und dann nach Nachnamen alphabetisch sortiert.
Nachnamen, okay.
Und war eben nach Billy Joel kam Elton John. Und das ist natürlich auch so ein Piano, da passte es. Dagegen bei M passte es irgendwann nicht mehr bei mir, was musikalisch angeht. Da stand nämlich nach Metallica Reinhard May.
Okay.
Genau, aber gut, Reinhard May kommt nicht, das ist ein Deutscher, aber Metallica haben wir gleich vielleicht nochmal im Angebot.
Ja, auf jeden Fall.
Da könnte auch nochmal ein Song auf jeden Fall
doch ein bisschen was
passend sein.
Aber wo wir jetzt gerade bei 1989 sind, da haben wir noch eine deutsche Künstlerin, die nochmal den großen Rückblick wagte, nämlich auf Hiroshima, Sandra.
Sandra, yo, Sandra. Das ist 80er. Also Sandra ist tatsächlich vom Sound, vom Song, also natürlich von ihrem, ich glaube, Mann dann auch, ne, Michael Cretu produziert, der später mit Enigma in den 90ern ja auch nochmal erfolgreich war. Ich glaube, mit dem Lied Hiroshima sind wir so ein bisschen an der Grenze in die 90er. Ich glaube, geschrieben wurde es 89 und rausgekommen ist es dann 90, aber egal. Letztendlich ist es ja auch ein Cover. Also Hiroshima ist ja von Wishful Thinking eigentlich
70er Jahre.
Aus den 70ern.
Ja, würde ich sagen, ja.
Und, aber Sandra hat es eben dann gecovert und neu mit diesem Synthi-Sound rübergebracht. Und also damit sind wir, jetzt schließt sich tatsächlich der Kreis. Ne? Ja. Also Enola Gay, OMD am Anfang, ich komme da wieder drauf zurück. Und Hiroshima und der Bombenabwurf, hier ist das Lied, Sandra Hiroshima. Bisschen hatte ich ja meine Friedensbewegung, habe ich auch damals mit Latzhose und lila Hemdchen, langen Haaren und so weiter, schon immer so ein bisschen diesen Öko-Touch. Und als wir in Physikunterricht tatsächlich mal auch über Kernkraft oder Atomkraft.
Achso, ich dachte, ihr hättet jetzt Atombomben gebaut.
Nein, so weit ging die Praxis nicht, aber wir haben da darüber gesprochen und da habe ich dann ein Referat über die militärische Nutzung von Atomkraft eins gehalten. Und habe mich dann in der Stadtbücherei mit Büchern versorgt und vorbereitet. Ne? Wie gesagt, Internet gab es nicht. Und da war eine Grafik, die ich dann abgemalt habe, weil ich mein Referat mit Hilfe eines Overhead-Projektors sozusagen zur Schau stellen wollte.
Klassiker, ja.
Und auf Folie kopieren, wusste ich gar nicht, dass sowas ging. Aber ich habe dann abgemalt mit Folienstiften und da war nämlich, dass ich einen Kasten gemalt habe mit einem Punkt drin.
Ja.
Und der Punkt stand für die Sprengkraft der Atombomben, die auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden.
Ja.
Und daneben habe ich dann einen Kasten gemalt mit 6000 Punkten. Oh. Weil das sozusagen die damals gegenwärtige Sprengkraft aller irgendwo liegenden Atombomben wiedergab.
Das heißt also, diese Einsicht war für dich dann sehr eindrücklich, weil du einfach 6000 Punkte dann
hast. Genau, es waren zwei Folienschreiber, die, glaube ich, draufgegangen sind beim Abmal. Ich habe auch nicht nochmal nachgezählt.
Okay.
Aber Ja, also das war die Hauptarbeit, dieses Referat, diese Folie zu machen, okay, glaube ich. Und aber da hatten wir in der Klasse auch tatsächlich Menschen, die das mit der Aufrüstung gar nicht so schlimm fanden, also diese nicht diese latente Bedrohung darin sahen, sondern wir müssen uns gegen den Russen wehren, wenn der kommt, dann müssen wir und so. Und da waren tatsächlich die Vokabularunterschiede. Die redeten nämlich von Kernkraft und fanden auch Kernkraft gut, weil das ist ja kernig. Und ich habe von Atomkraft geredet, weil Atom, das ist immer ein bisschen unberechenbar und gefährlich. Und das war tatsächlich eine Aufspaltung, die auch tatsächlich später, habe ich das mitgekriegt durch Nachrichtensendungen, also wer von Kernkraftenergie redete, der fand das erstmal ganz gut. Und die Atomkraftgegner haben eben dieses Vokabular benutzt.
Ja,
aber jetzt hören wir erstmal in Sandra. Jetzt habe ich da ganz
viel. Sandra, genau, auf jeden Fall. Hiroshima oder ja, doch, es wird.
Hiroshima. Ne?
Genau, es wird nämlich so betont im Song und eigentlich ist es Hiroshima, aber Hiroshima.
Ja.
Wir hören uns gleich wieder. Anderes Thema. Wir lassen jetzt mal den Kalten Krieg hinter uns, beziehungsweise wir gehen jetzt auf eine andere Ebene. Und was hast du uns da mitgebracht?
Also es war, dass man sozusagen natürlich diese Gesamtbedrohung, wo man alle irgendwie ein bisschen Angst vor hatte, egal wie man zu Militär oder sowas steht, aber vielleicht mal tatsächlich in dem Bereich von denen, die Kriege führen müssen, nämlich die Soldaten.
Achso, ich dachte jetzt die Generäle oder die.
Ja, die führen sie ja, die sagen zwar, aber die Ausführenden im Schützengraben sind ja die, eben die Soldaten. Die
Warpigs, wie es Black Sabbath 1970 ausgedrückt hat.
Genau, das wäre sozusagen die dieses Thema. Die
Schweine, ja.
Und die Kriegserfahrungen, die da eben wieder gespielt werden, auch mit Veteranen und Umgang mit denen und so weiter, da könnte man natürlich auch, aber es ist jetzt kein Filmpodcast, aber da könnte man dann auch natürlich John Rambo
natürlich,
der als Veteran und
also keine guten Erfahrungen gemacht hat in Vietnam und auch in den USA schwer
wieder Fuß fasst.
Ja, genau.
Oder
ja.
Born on 4th of July, also geboren am 4. Juli mit Tom Cruise und andere Sachen, wo das dann eben verarbeitet wurde oder überhaupt die ganzen Filme zum Vietnamkrieg und,
natürlich,
und dann ja Saving Private Ryan und ach da. Ja, aber gut, ist ja kein Filmpodcast.
Ja,
genau.
Ja, wobei, warum? Oh, können wir auch mal machen, natürlich. Ja,
Filme der 80er.
Aber
oder Filmmusik der 80er wäre dann für den Bereich nochmal. Dann wäre When the Wind Blows, David Bowie natürlich.
Oh ja, natürlich, ja. Was war das? Das war ein Zeichentrickfilm.
Das war der Zeichentrickfilm, wenn die Atombombe fällt. Ich glaube, ein englisches Pärchen. Und die haben sich genau gehalten an das, was immer gesagt wurde. Es reicht, wenn ihr einen 1 Meter tiefen Bunker grabt und euch da hinlegt und ein bisschen Prepper-mäßig Wasser zurücklegen.
Und also ich weiß ja aus eigener Erfahrung, das waren auch Erfahrungen der 80er Jahre tatsächlich. Ich hatte damals in einer Band gespielt und wir hatten verschiedene Proberäume, mussten dann halt immer wieder umziehen, weil kostenlose Proberäume waren jetzt nicht so einfach zu haben. Dann waren wir bei einem Rechtsanwalt, der hatte unter seiner Villa einen Atomschutzbunker. Das heißt, man ging vom Wohnzimmer aus durch eine Doppelmetalltür nach unten dann direkt und da war dann ein recht großzügiger Atomschutzbunker drunter mit Belüftung und nicht, also halt unseren Instrumenten. Also wir hatten da echt viel Platz und konnten den Proberaum dann ganz friedlich zweckentfremden, kann man sagen.
Ja, das ist und wahrscheinlich war der auch gut schallisoliert.
Das auf jeden Fall, genau. Und ja, aber das zeigt natürlich schon, dass viele Leute sich damit beschäftigt haben, aber wir waren eigentlich gar nicht.
Nee, genau, wir wollen ja jetzt auf die Soldaten und da ist.
Und die hatten keine Atomschutzbunker.
Nein,
direkt,
genau, die mussten im Schützengraben liegen und auch da geht es natürlich durch die Kriege hindurch, also die.
Genau.
Wir dann eben entweder die Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg oder manchmal sogar auch aus dem Ersten Weltkrieg.
Genau, wir hatten ja Franz Josef Degenhardt war es, glaube ich.
Hannes Wader.
Der vom Ersten Weltkrieg da.
Genau, das war dieses
von erst,
das, also ist ja auch ein Coversong gewesen,
ja.
Aber wo es eben darum, es ist an der Zeit, hieß das Lied und diese Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg, was ja auch im Westen nichts Neues als Film, ne, wo wir ja auch Filme kommen, dann darauf hinkämen. Aber Ja, um in diese Sache zu gehen, wird mir als erstes tatsächlich Paul Hardcastle
mit 19. Da dachte ich jetzt auch, sofort dran, genau.
Das,
also Vietnamkrieg, ne, Paul Hardcastle eigentlich, ne, er war Brite und hatte dann aber einen Disco-Hit gemacht, und zwar mit 19. Das, wie er sagte, das durchschnittliche Alter der amerikanischen Soldaten in Vietnam war.
Genau, und während im Zweiten Weltkrieg das Durchschnittsalter noch 26 Jahre war, war es in Vietnam 19. Ich glaube, es ist nicht statistisch haltbar, aber egal.
Ja.
Es war sozusagen ein, ja, auch ja, so ein typisches 80er-Ding, was ja auch im Nummer 1-Hit in einigen Ländern war, auch in Deutschland. Mhm. Ich habe das kennengelernt auf einer Sommerfreizeit, wo mit CVM Sommerfreizeit.
Wie erbaulich,
ja. Und ja, da achtete man nicht wahnsinnig auf den Text und hat sich dann irgendwie ins Bett gelegt und dann dran gedacht, ach, die armen 19-jährigen Soldaten. Mhm. 19 war für uns als 13-Jähriger auch schon uralt. Aber beim ersten Hören dieses Liedes dachte ich, oh, da war die Platte kaputt, als er das aufgenommen hat.
Aha, ja, richtig.
Also dieses Stottern da in Vietnam, it was 19. Gleichzeitig muss man sagen, wie fröhlich, naiv, unerfahren, unbescholten man war, dass vor dem Lied auf dem Mixtape Opus Life is Life war. Okay. Und danach Zoff Sauerland.
Ah, Klassiker.
Das
Sauerland-Lied,
ja. Paul Hardcastle,
okay,
19.
Ja. Also, ja, natürlich.
Man war halt manchmal auch anspruchslos. Also, wir haben jetzt die gute Mitte.
Auf jeden Fall.
Ja, haben jetzt diese gute Mitte dieses Mixes, ja, genau. Und mal in Paul Hardcastle, 19.
In Vietnam, it was 19. Destruction. Ja, ding, ding, ding. Eigentlich auch kein, also schon natürlich ein, wie soll man sagen, sehr dynamischer Disco-Song, aber auch mit so einem melancholischen Unterton. Also angemessen eigentlich schon.
In gewisser Weise ja.
Ja, ne?
Also das kommt da
raus. Also es gab natürlich damals auch irgendwie die Frage, kann man dazu eigentlich tanzen? Weil das Thema ist ja eigentlich viel zu ernst. Und ich meine, ne, in Vietnam sind halt auf beiden Seiten natürlich auch viel zu viele Menschen gestorben und grausamste Sachen passiert, und kann man dann fröhlich in der Disco darauf abhotten?
Ja. Vielleicht spiegelt das den Zeitgeist auch so ein bisschen wieder, ne? Also ich glaube, die 80er waren noch weniger als die 90er, so ein Lifestyle-Jahrzehnt. Aber es war natürlich schon auch die Haltung, gerade wenn man so die Yuppies und Popper oder sonst was seht, was Lacoste die Welt.
Ich höre da so gewisse Spannungen raus.
Und ja, genau, und aber dass man sozusagen mit dem Bedienen dieser Lifestyle-Umgebung, wo dann die Musik auch zugehört, sozusagen die Message so ein bisschen Backward-Masking unterbringen konnte.
Aha, okay. Du spielst da jetzt auf die satanischen
Versteckten Botschaften,
die rückwärts abgespielt wurden.
Und holen sie aufs Dach und so. Nein.
Die es dann doch nicht waren. Egal.
Ja, nein. Aber sozusagen mit darüber als Transportmittel.
Naja, schon klar. Vielleicht. Ja, aber es ist wie immer eigentlich, ne? Also erst gelacht, danach gedacht. Das war so eine Kategorie im Mad-Heft. Und,
oh ja, stimmt. Ja.
Groß. Die Älteren werden sich noch erinnern. Und erst hat man über einen Witz gelacht und dann erst, oh ja, nee, eigentlich war es gar nicht so witzig. Und ja, ich denke mal, hier bei Paul Hardcastle und 19 war es genau das Gleiche. Soldaten.
Ja.
Brothers in Arms. Genau.
Dire Straits. Ein Riesenlied. Eine Riesenplatte. Also das Album hieß ja auch Brothers in Arms. Und ich glaube, über 100 Wochen in den Charts oder sowas.
Heute nicht mehr, oder?
Es war irgendwann mal wieder, es dann wieder zum 25-jährigen Jubiläum oder sowas aufgelegt wurde, da ging es mal wieder rein. Aber früher war ja immer über den Single-Regalen oder LP-Regalen hingen ja diese Riesenposter vom Media Control mit den Top 100. Und da stand ja dann eben Vorwoche so und so. Und so die und so lange in den Charts.
Zu, die brauchen gar kein neues Plakat dann zu drucken.
Und das war immer, also es war nicht immer auf Top 1 oder in den Top 10, Top 10, aber es war in den Top 100 und dann eben seit so und so vielen Wochen. Und weil ich auch so ein Listenfreak bin, habe ich mir dann immer angeguckt, boah, das ist schon so lange drin. Und dann habe ich mir irgendwann mal
gedacht. Du hast das Album gekauft.
Ich habe das Album gekauft, okay. Also nicht die Single, sondern das Album. Und dachte, also wenn das so lange schon irgendwo gehypt wird oder gemocht wird, dann da muss da irgendwas dran sein. Da habe ich mir die Platte geholt und dann ist tatsächlich dieses, also neben vielen anderen tollen Sachen, vor allem dieser, ich weiß gar nicht, ich glaube 2 Minuten lange Vorbau, bis es tatsächlich wirklich losgeht, was ja leider auf der Best-of-Platte hier Money for Nothing, die auch zu Recht so heißt, eben gekürzt auf ein 4-Minuten-Stück. Normalerweise ist das 6 Minuten.
Das heißt also, was hat die Dire Straits ausgemacht? Natürlich auch das, also auch das Gitarrenspiel, wollte ich jetzt schon sagen, von Mark Knopfler.
Absolut, das Picking.
Ja.
Und aber auch vom Text her eben sozusagen, dass wir eben Brüder in Waffen sind und was wohl ein Zitat von seinem Vater war, bezogen auf Falklandkrieg, dass es eben nicht gut ist, wenn Brüder gemeinsam in den Krieg ziehen und daraufhin hat er dieses Lied geschrieben, aber eben auch gesagt, es geht nicht nur um diesen Falklandkrieg, kommen wir nachher vielleicht auch nochmal drauf, sondern generell auf Kriege und als Menschen sind wir doch Brüder oder Geschwister, um divers zu klingen und von daher ist das doch Blödsinn und gerade dieses melancholische, auch das wie Leningrad, Billy Joel ist das auch tatsächlich, ich glaube, in jeder meiner Playlists irgendwo drin, egal ob es passt oder nicht.
Genau, und wenn man jetzt vielleicht nicht so auf Pianos steht, auf Klavier, dann ist vielleicht das Gitarrenspiel dann ja auch der entscheidende Punkt, dass man sich das anhört. Ja. Also ich war eher so Team Gitarre, deswegen der Piano-Man, der hat mich, glaube ich, in den 80ern nicht so vom Hocker gerissen.
Ja, ich konnte da beides. Ich war sehr breit aufgestellt. Und,
wir kommen zum nächsten Song tatsächlich. Ja. Und da geht es textlich darum, dass einem etwas anderes versprochen wurde, als was man dann letzten Endes an der Front erlebt. Der Song ist In the Army Now in den 80ern war der Interpret oder war die Band Status Quo.
Zumindest die da in den Charts gelandet sind.
Genau, ja.
Ursprünglich glaube ich ja von Bolland & Bolland, was auch 80er, ich glaube 81 oder so
kam
das raus. Also es wäre tatsächlich auch noch hier passend, aber da ist nicht dieser Hit geworden wie von
Status Quo. Das große Comeback von der 70er Jahre Boogie Rock Band, die sich da halt noch einmal verjüngt haben und
mit Rossi.
Genau.
Und da habe ich tatsächlich auch eine Erinnerung, wieder war es eine Freizeit, wo ich war. Und Tischtennisplatte und wir haben immer Tischtennis-Rundlauf, ne?
Natürlich.
Mit mehreren Leuten aus Rundlauf gespielt. Und da haben wir dieses Lied dann in Endlosschleife, glaube ich, gehört. entweder immer Kassette zurückgespult oder um Discman auf Repeat gedrückt.
Das heißt, einer durfte nicht mitspielen, sondern musste dann
immer gut, man ist ja manchmal auch rausgeflogen und dann war der sozusagen dann dran. Wichtig war bei dem Lied, ähnlich wie bei der Whitney Houston Challenge von I Will Always Love You, wo dann diese Pause ist, wo man dann den richtigen Zeitpunkt um die Trommel zu schlagen hat, war es da eben das Richtige, wo das Now in the Army, Now,
stimmt,
diese Pause, und das ist dann in manchen Bridge bei dem Lied auch ein bisschen später, das dann richtig zu treffen. Und eine Herausforderung war dann, als dann diese Steigerung war mit Missiles flying over your head und Shots ring out in the dead of the night, the sergeant calls, stand up and fight! Und das halt richtig mitzuholen, das war ganz richtig, dieses Stand up and fight zu schreien.
Ja, stimmt. Es geht dann, es geht nicht eine Oktave höher, aber das ist eine Rückung, habe ich mir sagen lassen.
Das
habe
ich jetzt musikalisch nicht
ganz so fit. Ist ein musikalisches Stilmittel, um quasi die Dynamik nochmal aufzufachen, zu entfachen. Es geht, wir hatten noch gar nicht drüber gesprochen, es geht in dem Text natürlich auch um Vietnam Ja. Und um die, die 19-Jährigen unter anderem, die Soldaten. Auf jeden Fall, es geht natürlich schon so ein bisschen um den Kontrast, was wird uns versprochen. Nämlich, ihr könnt da irgendwie an der Front einfach im Bett liegen den ganzen Tag, ist nichts zu tun. In Wirklichkeit ist aber an der Front einfach nur die Hölle. Ja. Und ihr werdet eure Freunde sterben sehen und es gibt kein Zurück vielleicht.
Ja. Ja. Und selten so auf den Punkt gebracht, jetzt sind wir im Film wie bei Forrest Gump. Der ja mit seiner Naivität ein richtig guter Soldat wird, was ja auch nochmal, ne, also je dümmer du bist, umso besser bist du
erlitten. Okay, ja.
Also kommt dadurch so ein bisschen rüber, wie er die Waffe schnell zusammensetzen kann, wo der Drill Sergeant ihn auch loben muss, wie was für ein Genie er ist, obwohl das ja eben nicht ist. Und dann wie in Vietnam, die erstmal nur irgendwo hin und her schleichen, dann regnet es mal die ganze Zeit und dann kommt ja dieser Angriff, wo er dann Lieutenant Dan rettet und Baba eben nicht retten kann. Und da wird diese Naivität, mit der viele eben ja auch verführt wurden, in diese Gebiete zu ziehen, in ein völlig fremdes Land, zu einem völlig fremden Ziel und ja, die Absurdität dieses Krieges dann oder vielleicht des Krieges insgesamt wird da sehr schön einen vor Augen gemalt, wenn man hinter die Zahlen gucken kann.
Genau, und was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Status Quo-Variante, es ist ja ein sehr rockiger Song, es strahlt so eine gewisse Naivität auch aus, und zwar dadurch, dass der Text sehr rhythmisch vorgetragen wird. Also es ist schon sehr in das Rhythmusschema reingepresst und der Rhythmus gibt eigentlich so den Takt oder die Geschwindigkeit vor und nicht der Text an sich. Also man hört das eigentlich erst, wenn man eine andere Version dagegen hört, und zwar ist das von der slowenischen, von dem Musikerkollektiv Laibach, von dem 1994er Album NATO, passender Titel, wo sie halt wirklich alle möglichen Kriegssongs gecovert haben, und da ist natürlich auch In the Army Now dabei, und Laibach machen da ein absolut depressives, schreckliches, gruseliges Sounderlebnis draus, also was halt wirklich überhaupt nichts Fröhliches mehr hat.
Also Laibach habe ich einige Sachen gehört, welche Cover und so weiter, also gerade Life is Life oder so.
Ja, genau.
Life is Life.
Genau, man hat da einfach, der Sänger Milan Frasch, der hat eine sehr monotone Stimme, immer sehr tief, und er verlässt einfach diesen Duktus auch gar nicht. Ich würde vorschlagen, wir hören einfach mal in beide Versionen rein und vielleicht können wir auch noch die Bolland-Version mit dazu nehmen, dann haben wir drei auf einmal.
Genau. Also. Ja, das ist doch eine Interpretation des einen Sache. Und,
ja.
Und ich gebe dir recht, dass tatsächlich Status Quo diese, ja gut, ist schon fast ein 1:1 Cover von Bolland, aber eben mehr diese Marschmusik ist,
genau.
Was ja sozusagen auch das Militär irgendwo ist, und Laibach dagegen komplett freigespült sind.
Ja, genau. Wir hören rein und hören uns gleich wieder. Ja, das war In the Army Now, und jetzt sind wir in der Armee, und jetzt kommen wir zurück aus dem Krieg und es geht uns gar nicht so gut.
Ja, du spielst auf Metallica an.
Auf jeden Fall.
Metallica One. Ja. Da sind wir jetzt im Ersten Weltkrieg, oder die Geschichte eines Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, ein Antikriegsroman, Johnny Gottes Gun, von 39, glaube ich, was auch in den 70ern verfilmt wurde. In dem Video von Metallica One werden da auch Szenen auf jeden Fall gespielt. Der Soldat, um den es geht, der hat in einer Explosion einer Granate Arme, Beine, Gesicht, Stimme, Augen und Ohren verloren. War noch bei vollem Bewusstsein, aber in dem Resten seines Körpers gefangen. Und die Story ist wohl, dass James Hetfield den Roman in der Schule gelesen hat oder davon irgendwas wahrgenommen hat. Und dann daraufhin das Lied in dem 88er-Album And Justice for All.
Das legendäre, das Album mit viel Bass. Ohne Bass.
Das musst du besser wissen, aber das geht ja fast wie eine Ballade los.
Ja.
Also ein bisschen Nothing Else Matters.
Ganz sanft, genau.
Und steigert sich dann aber in ja fast schon Maschinengewehrsalven, wo Lars Ulrich eben...
Erstaunlich eigentlich. Man sagt ihm ja nach, dass er nicht der tighteste Drummer auf Erden ist, aber...
Zumindest sehr schnell. Also in diesem Lied ist er sehr schnell
unterwegs. Also er ist über sich selbst hinausgewachsen vielleicht bei diesem Song.
Genau. Na gut. Ja, aber da auf jeden Fall... Auch das ist wieder ein längeres Lied mit irgendwie, glaube ich, 7,5 Minuten.
Aber natürlich wirklich fürchterlicher Inhalt. Nicht? Also Kriegsversehrte, ein Thema für sich. Ich meine, früher kannten wir alle irgendjemanden, der irgendwie mit einer...
Ja, entweder mit einem Ärmel, der lose hing mit Krücken unterwegs war, weil ein Bein verloren war. Ja, wir sind damals tatsächlich in den 70ern, 80ern noch aufgewachsen, dass man eben Kriegsversehrte auf der Straße hatte und traf. Und so ein bisschen einen kleinen Einblick, wie das tatsächlich sein kann.
So, du hast noch zwei Sachen mitgebracht, und zwar einmal The Boss, Bruce Springsteen.
Genau,
also der in den 80er Jahren auch schon eine laute Stimme auch gegen den Krieg war. Und was hat er da 1986, sehe ich hier, was für einen Song hat er?
86 oder 85 war es vielleicht auch, ich weiß es gar nicht ganz genau, da müssten wir vielleicht nochmal nachrecherchieren. Aber ein Cover, genau. Edwin Starr war, glaube ich, von 69, dieses War.
Auch wieder so ein Tanzflächenfeger.
Ja, genau. Und auch im Vietnam-Kontext eben aufgenommen. Da gibt es eben eine absolut geniale Live-Version, die auf diesem Live-Album von Bruce Springsteen und NCE Street Band gibt es ja so eine kleine Einführungsrede bei dem Lied. Okay. Und dann ist das irgendwie, wo er ein bisschen was erzählt und das schon auf 10 zu drehen. Und dann eben, of course, what I'm talking about is what is good for absolutely nothing. Also, ne? Du verstehst, was ich meine.
So, das höre ich jetzt in Mono ab.
Ja, sorry. Aber das war auf jeden Fall, dann kam dieses geschrieene War auf 11, 12 rüber und gerade diese Aussage, wofür ist Krieg gut? Für absolut nichts.
Okay, ja. Natürlich gibt es den Song auch auf dem besagten Laibach-Album.
Okay.
Da allerdings dann in einer etwas gemäßigteren Version, aber ja, spannend.
Ja, kannst du ja auch wieder einspielen, dann kann man echt einen Vergleich.
Auf jeden Fall, genau. Dann haben wir auch hier wieder Edwin Starr, das Original, dann Bruce Springsteen und Laibach.
Genau. Und es ist natürlich auch von mehreren gecovert worden, aber...
Was wir auf gar keinen Fall unterschlagen dürfen, ist natürlich, dass Frankie Goes to Hollywood War ebenfalls gecovert haben. Und das packen wir auch noch mit in die Playlist,
würde ich sagen. Das sieht die tatsächlich richtig schön lang.
Und total tanzbar, bis Bruce Springsteen kommt und die Tanzfläche leert.
War! Ja, genau, das war also... Ja, wenn wir jetzt zum Ende kommen, wir reden ja schon relativ lang, dann würde ich tatsächlich nochmal einen Faden aufgreifen, was in dieser Reihe, wo wir gerade sind, also Schicksale von Soldaten hineinkommen und mit dem Anfang Zweiter Weltkrieg würde ich so Waterboys, Red Army Blues.
Aha, okay. Blues deutet natürlich schon darauf hin, dass nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist.
Genau, und ich weiß nicht, kennst du Waterboys?
Nein. Wir müssen reinhören erstmal The Waterboys Red Army Blues von 1984.
Ja. Das war Waterboys Red Army Blues.
Mhm. Und der Song steigert sich ja hinten raus dann doch noch so ein bisschen.
Ja, also es ist relativ gleich klingend, dieses Nölige und so weiter, aber immer wieder. Also es hat auch was Redundantes, aber Ich finde, mit den leichten Steigerungen, wie hast du das genannt eben bei In the Army Now, wie das dann sozusagen...
Ach so, eine Rückung ist genau, das. Aber in dem Fall ist es dann ja, glaube ich, einfach so ein bisschen Chaos.
Ja.
Ja, so ein bisschen Disharmonien.
Ja. Die Story, die da erzählt wird im Lied, dass eben ein sowjetischer Soldat der Roten Armee nach Berlin kam im Zweiten Weltkrieg. Und da auch zum ersten Mal auf amerikanische Soldaten trifft, die ja quasi kurz nacheinander in Berlin ankamen und damit das Ende des Zweiten Weltkriegs auch eingeläutet haben und hat dann festgestellt, die sind ja gar nicht so viel anders als wir. Und kam dann zurück, aber nicht nach Kiew, wo er eigentlich herkam, sondern sein Zug wurde weitergeleitet nach Sibirien, weil auf Befehl Stalins die ganzen Soldaten der Roten Armee, die Kontakte mit Amerikanern hatten, westernized waren und damit in der Gefahr standen, im Land selber gegen den Kommunismus zu sein, und die kamen ins Gulag. Und das ist sozusagen, ne, Stalin hatten wir eben sozusagen in seiner Politik.
Durchaus.
Und das sind irgendwie zwei Romane, die da verarbeitet werden, also diese Verwestlichung, die mir da befürchtet wurde. Und ich finde die einfach wahnsinnig brachial, genial. Und wenn man das weiß, fährt man quasi im Zug mit nach Sibirien. Das ist so ein bisschen wie das Rattern über den Schienen,
endlos.
Und auch die Motive, die da drin sind, dieses 17 years old, never kissed a girl, das haben wir woanders. Also man wird schon als Jugendlicher sozusagen auch begeistert von der Kriegseuphorik, die es da dann im Ersten und Zweiten Weltkrieg oder 19 Vietnam gab. Und ja, ich will mich auch für mein Land einsetzen und ich bringe die Freiheit und komme als Held zurück und so ein Scheiß. Und das wird da aufgenommen, was es in anderen Liedern gibt. Und was ich auch spannend finde, am Anfang den Ratschlag seiner Mutter eben. Es kommt nicht darauf an, wie viele Deutsche du umbringst, sondern es zählt, wie viele Menschen du befreist.
Na gut.
Auch da kann man drüber diskutieren, ne? Aber ja, sozusagen, ne? Also dieses Freiheitsmovement, was sozusagen auch hinter manchen Kriegen steckt, was natürlich aber im Endeffekt ihn nicht in die Freiheit geführt hat, obwohl das ja eigentlich mitgeschafft hat, wenn man die politische Dimension damals, ne, also Befreiung vom Nationalsozialismus, was ja auch 85 dann mit der berühmten Rede von Weizsäcker war, den 8. Mai als Tag der Befreiung zu haben, wie aber jedes Land irgendein Scheißsystem auch ist. Also Demokratie als tatsächlich beste aller möglichen Staatsformen, aber auch da gibt es immer wieder Notwendigkeiten rumzuschrauben, das erleben wir gerade in Zeiten wie diesen.
Ja, oder Nicht-Notwendigkeiten.
Ne? Ja, das ist... Ja, also von daher ist das sozusagen ein bisschen Rückkopplung auch an dieses Green Fields of France, was ja Hannes Wader dann eben, das ist an der Zeit, übersetzt hat. Oder, damit bewegen wir uns leider raus aus den 80ern, aber auch genial in dieser Reihe vielleicht zu nennen, Motorhead 1916.
Von 91 war es, glaube ich.
Ja, genau, das ist knackt.
Ja, gehört noch irgendwie zu 80ern.
Aber genau. Damit, das ist so ein schöner, ja, weiß nicht, Schlusspunkt oder Doppelpunkt, weil die Liste ist noch lang, die ich noch
habe. Die Liste ist wirklich lang und wir sind jetzt schon über eine Stunde am Reden und ich finde es auch super spannend, auf jeden Fall. Wir haben noch gar nicht die ganzen Konflikte besprochen. Also es gab ja in den 80ern wirklich unzählige Kriege, wie es eigentlich immer unzählige Kriege gibt, natürlich. Und es waren andere Konflikte und natürlich haben sich dann auch die Künstler und Bands dann auf diese Konflikte bezogen. Und ich denke mal, wir sollten in einer weiteren Folge einfach auch darüber sprechen und was es mit den Falklandinseln auf sich hatte.
Ja, oder Nordirland-Konflikt.
Nordirland-Konflikt, genau. Vietnam war ja eigentlich schon vorbei, aber es hat ja trotzdem noch sehr lange nachgehallt. Und ich denke mal, wir werden uns da einfach nochmal zusammensetzen und dann auch darüber sprechen, weil die Popmusikliste ist ja unheimlich lang und sehr ergiebig, was das angeht.
Und dann sind es auch ein paar Perlen, die ich nochmal gefunden habe beim Recherchieren, die mir damals beim Hören gar nichts sagten. Ich habe sie nicht gehört, aber jetzt nochmal im Nachklang, hey, das ist 80er, ist ja cool.
Ja, auf jeden Fall.
Und manchmal denkt, man hätte schon alles gehört, aber das ist längst nicht so.
Also wir werden auf jeden Fall Bullet in the Blue Sky, Dogs of War kennenlernen und wir werden hören, was die Generals talken.
Oh ja, Midnight Oil, ja.
Okay, sehr also schön. Wir haben einiges noch vor uns und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder,
hören
uns wieder, setzen Doppelpunkt.
Genau. Und vielleicht sind ja einige, die das hören, auch sozusagen und denken, hey, da war da in der Liste fehlt aber das noch. Dann wäre das bestimmt auch nett, einen Hinweis zu geben.
Sicher,
und dann gucken wir, warum wir das denn vergessen haben.
Ja.
Oder ob das vielleicht noch sozusagen in der Liste vorkommt, die wir noch hier vor uns liegen haben.
Auf jeden Fall. Alles klar, dann lieber Stefan, dann hören wir uns wieder und setzen uns nochmal zusammen mit positiven Botschaften zu gruseligen und schlimmen Themen.
Ja, Peace Part 2.
So soll es sein.
Also, ich denke, die Message ist angekommen und jetzt seid ihr gefragt. Teilt uns eure Gedanken in den Kommentaren auf Facebook oder Instagram mit, wo wir unter dem Handle Boys of Summer Podcast zu finden sind. Oder schreibt uns ganz altmodisch eine E-Mail. Und wenn euch die Folge und der Podcast gefallen haben, vergebt auch gerne 5 Sternchen auf den Plattformen, wo ihr uns hört. Wir vergeben im Gegenzug schon mal pro forma 5 Sterne Deluxe an euch. Und wenn ihr alle Songs aus dieser Folge nachhören möchtet, unsere Spotify-Playlist bietet euch alle Lieder, soweit sie bei Spotify gelistet sind. Außerdem findet ihr alle Songs und Videos auf unserem YouTube-Kanal. Nicht vergessen möchte ich auf unsere Seite auf Patreon hinzuweisen, wenn ihr diesen Podcast gerne hört und finanziell unterstützen möchtet. Oder wenn ihr sagt, nein, ich möchte euch unterstützen, damit ihr endlich mal was Vernünftiges auf die Beine stellt, bitte. Boys of Summer Podcast auf Patreon und mit einem kleinen Eurobetrag seid ihr dabei und macht uns glücklich und sorgt dafür, dass uns die Bank nicht den Krieg erklärt. Ansonsten gilt, give peace a chance und in diesem Sinne hören wir uns in Kürze wieder bei Boys of Summer, dem 80er Podcast. Ganz friedlich, bis dahin, tschüss und gute Nacht.
Eure Boys of Summer.